Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier aus dem sommerlich warmen Kiel, wie wahrscheinlich überall in der Bundesrepublik und in den angrenzenden Ländern. Es ist sehr, sehr warm, ist sogar an der Ostsee. Wir haben 21 Grad Wassertemperatur, also es ist ja schon schwimmbadreif. Und ja, wir sind aber trotzdem auch in der Ferienzeit mit wichtigen Themen wieder unterwegs, zum Beispiel dem Thema Psoriasis. Und mein Co-Moderator Sascha Gerdes, den ich hier ganz herzlich begrüße, der wird uns heute zu dem Thema Psoriasis moderieren. Sie wissen, Derma at Home, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, die heute live dabei sind, über das wir uns natürlich sehr, sehr freuen an so einem Abend in der Ferienzeit, das ist Ihre Sendung. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Chatfunktion. Da können Sie sich bitte anmelden. Da ist so ein kleines Fenster unten links in der Browserleiste, wo Sie sich dann bitte mit Namen anmelden können und dann fragen und kommentieren können. Wir sehen das hier. Ich habe heute die Chatfunktion auf meinem iPad und da werden wir auch dann Fragen zum Vortrag im Anschluss an Sascha Gerdes Referat beantworten bzw. auch die Kommentare entsprechend bewerten können. Am Anfang gibt es aber die Derma News und da habe ich heute für Sie einen sehr, sehr schönen, eine sehr schöne neue Information und ich würde mal sagen, Jingle ab. Ja, Sie kennen alle die wunderbare Creme Opzelura Ruxolitinib, zugelassen für die nicht segmentale Vitiligo mit Gesichtsbefall. Und Ruxolitinib war schon längere Zeit erprobt bei der atopischen Dermatitis, auch schon zugelassen in den Vereinigten Staaten. Und vor wenigen Tagen hat Ruxolitinib auch in Europa von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung für die atopische Dermatitis erhalten. Etwas anders als in den Vereinigten Staaten, nämlich die Indikation lautet mittelschwere atopische Dermatitis bei Erwachsenen, bei denen topische Kortikoide und Calcineurin-Antagonisten nicht ausreichend wirksam oder ungeeignet sind. Das heißt, wir haben hier schon einen sehr großen Spielraum in der Verordnung von Ruxolitinib-Creme, die ja sehr angenehm auch anzuwenden ist für die entsprechenden Patientinnen und Patienten. Worauf beruht das Ganze? Das beruht auf einer großen Studie, die heißt TRUE-AD. Und da ist Ruxolitinib in zwei verschiedenen Konzentrationen getestet worden. Wir haben die 1,5% als Creme und Sie sehen hier an den blauen Säulen, das sind die verschiedenen Messparameter und Sie alle kennen vielleicht den EASI 75 und den EASI 90, wobei Sie den 90 relativ selten sehen, weil der auch so selten erreicht wird. Sie sehen hier immerhin einen EASI 75 von knapp 70% und einen EASI 90 von etwas über 40%. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert. Die häufigsten unerwünschten Arzneimittelwirkungen, wenn überhaupt auftreten, bei einer kleinen Prozentzahl 2,3 bis 3,7%, je nach Gruppe. Das hat man genannt, auf der Anwendungsseite auftretende Schmerzen, wie immer die Patienten das beschrieben haben. Und Sie wissen, es gibt da so Kodierungen, an die wir uns halten müssen. Und da kommen manchmal so etwas ungute und vielleicht schwer zu interpretierende Begriffe. Wie können wir die Wirkung einordnen? Und da möchte ich Ihnen nochmal aus auch meinem Vortrag über Januskinase-Inhibitoren topisch zur Verfügung stellen, die Daten von Dupilumab. Alle zwei Wochen in den beiden großen Studien SOLO 1 und 2 und der EASI 75 zwischen 42 und 50%. Und wenn Sie das nochmal mit Opzelura jetzt 1,5% vergleichen, ist die Effektivität deutlich besser. Es ist aber eine topische Therapie, die muss längerfristig durchgeführt werden, später in proaktiven Modus. Das heißt also zum Beispiel ein- bis zweimal pro Woche regelhaft auftragen, damit die Erkrankung nicht wiederkommt. Da unterscheide ich das Ganze nicht von den topischen Kortikoiden und Calcineurin-Inhibitoren. Zusammenfassend, was sind die beiden aktuellen Indikationen für Ruxolitinib-Creme, dem Januskinase 1- und 2-Inhibitor? Einmal die nicht-segmentale Vitiligo mit Gesichtsbeteiligung ab 12 Jahren, Europa und Deutschland und jetzt neu die mittelschwere atopische Dermatitis ab 18 Jahren, in den USA ab 2 Jahren zugelassen. Das heißt, von dieser Zulassungsbeschränkung sehen Sie, dass offensichtlich die Sicherheit bei Kindern und Jugendlichen in den USA schon längst gegeben war. Die europäische Zulassungsbehörde wird da wahrscheinlich nachziehen. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ab 18 Jahren ist schon mal eine sehr, sehr gute Zulassung jetzt als eine Alternative. Und zwar die erste Alternative der Januskinaseinhibitoren topisch für die atopische Dermatitis. Das war's von den Derma News. Und dann, lieber Sascha, würde ich die Fernbedienung mal an dich übergeben. Und wir freuen uns jetzt sehr über das aktuelle Update. Das ist ja ein interessantes Bild, was du da mitgebracht hast. Zur Psoriasis im Jahr 2026. Und ich bin auch gespannt auf die vielen Neuerungen, über die du berichten wirst.
Ja, vielen Dank, lieber Uli. Und auch einen ganz herzlichen guten Abend von meiner Seite. Ich darf Ihnen also ein Update geben zur Psoriasis, was in diesem Jahr sozusagen Neues dazugekommen ist oder über was ich gerne von den ganzen Neuerungen heute in dieser Dreiviertelstunde mit Ihnen sprechen möchte. Und ich greife ein Thema auf, was ich im letzten Jahr schon angesprochen habe, nämlich das Übergewicht und der Zusammenhang zu Psoriasis. Wir wissen, dass Adipositas ja wirklich eines der zentralen Begleitphänomene der Psoriasis ist und auch eigenständiger Risikofaktor ist. Und wir haben im letzten Jahr über Optionen geredet, wie man Gewicht reduzieren kann, unter anderem auch mit dem medikamentösen Einsatz der Inkretine, wie nämlich zum Beispiel der GLP-1-Rezeptor-Agonisten oder der Dual-Agonisten, die zusätzlich das Hormon GIP simulieren. Und jetzt sind endlich die Studien publiziert worden und veröffentlicht worden, die das wirklich simuliert haben in der Realität. Und zwar gab es 2 große Studien, Phase-3-Studien, wo Patienten randomisiert wurden, einmal in einen Behandlungsarm, wo die Patienten mit einer Schuppenflechte oder einem Schuppenflechte-Rheuma nur Ixekizumab bekommen haben, also einen sehr potenten IL-17A-Hämmer, oder in einen anderen Studienarm, wo die Patienten zusätzlich zum Ixekizumab auch noch das Tirzepatid bekommen haben. Das ist der Dual-Agonist, der GLP-1 und GIP simuliert als Hormone. Die Randomisierung war 2:1 und wichtig zu wissen ist, dass alle Patienten, es war eine offene Behandlungssituation, alle Patienten wussten, was sie bekommen und alle Patienten haben eine begleitende Diät- und Bewegungstherapie erhalten und wurden darauf aufmerksam gemacht, nochmal über den Zusammenhang und alle haben sozusagen die Chance bekommen, auch selbst initiiert Gewicht zu verlieren in dieser Studie, die insgesamt 1 Jahr andauerte und der primäre Endpunkt war an Woche 36 und das hat man dann miteinander verglichen. Und die Ergebnisse erstmal der Together-PSO-Studie, hieß dann die Studie für die Psoriasis vulgaris, zeigen sich hier, es waren 136 Patienten, die nur Ixekizumab bekommen haben und 138 Patienten, die beide Präparate bekommen haben. Und wenn man sich erstmal die Endpunkte anguckt, die auch eine Gewichtsreduktion inkludieren, da war natürlich, das hat auch keinen überrascht, die Kombinationstherapie natürlich deutlich überlegen, weil die Patienten haben es wirklich geschafft, zu großen Teilen Gewicht zu reduzieren. Wenn man sich anguckt, wer hat in beiden Gruppen es geschafft, mehr als 10% oder gleich 10% des Körpergewichts zu verlieren nach 36 Wochen, dann haben das fast 70% der Patienten geschafft, die eben auch das Tirzepatid erhalten haben und nur 9,1% der Patienten, die es eben selbstständig versucht haben unter eben dieser Ernährungs- und Bewegungstherapie. Wenn man sich dann kombinierte Endpunkte anguckt, dann sieht man natürlich auch, dass es besser ist, wenn man auch gleichzeitig das Gewicht verliert, aber wenn man auch nur den Hautparameter anguckt und man hat sich hier den PASI angeguckt und zwar die komplette Abheilung der Psoriasis mit einem PASI 100, dann war auch hier der Unterschied statistisch signifikant besser bei den Patienten, die gleichzeitig ihr Gewicht verloren haben. Und da haben 40,6% der Patienten eine komplette Abheilung nach 36 Wochen erreicht und das haben nur 29%, vielleicht immerhin, aber eben deutlich weniger Patienten erreicht, die eben nur das Ixekizumab bekommen haben. Also der erste Beweis in einer sauberen Studie, dass wenn ich zusätzlich die Adipositas medikamentös therapiere mit einer eigenen Therapie und auch die Psoriasis mit einer effektiven Therapie, dann bringt dieses Adressieren beider Erkrankungen mit dem jeweils zugelassenen Medikament einen Zusatznutzen, auch für die Psoriasis selber. Man muss das immer vorsichtig formulieren, weil wir behandeln nicht die Psoriasis direkt mit dem Tirzepatid, sondern wir behandeln schon die Adipositas, die musste ja vorhanden sein in dieser Studienpopulation mit dem Tirzepatid und die Psoriasis selber, aber die Kombination und der Gewichtsverlust haben eben einen zusätzlichen Nutzen. Und wenn man das über den zeitlichen Verlauf sich anguckt, über diese 36 Wochen, dann sieht man, dass in den ersten 8 Wochen der Hautbefund eigentlich gleich schnell besser wurde in beiden Gruppen und dann ab Woche 8 trennten sich dann sozusagen die Effektivitätsdaten und da sah man, dass die Patienten, die dann eben zusätzlich Gewicht verloren haben, ab Woche 24 signifikant bessere Ergebnisse hatten in der PASI-Verbesserung und dann eben an Woche 36 dieser Endpunkt erreicht war. Und man sieht, dass die Gewichtsabnahme in der Gruppe, die eben dieses Tirzepatid genommen hat, die begann sofort ab Woche 0 und dann ging es ständig bergab mit dem Gewicht sozusagen. Nach 8 Wochen haben schon alle Patienten im Durchschnitt 5% ihres Körpergewichts verloren und nach 36 Wochen war die Differenz ungefähr 13% des Körpergewichts an Gewichtsverlust zwischen diesen beiden Gruppen. Also diese Medikamente zur Gewichtsreduktion sind auch hocheffektiv, um eben Übergewicht oder Adipositas zu behandeln. Und die zweite Studie hieß Together PSA, sie war genauso aufgebaut, hat dann aber Psoriasis-Arthritis-Patienten beobachtet und wenn man sich dort nach 36 Wochen wieder diesen Endpunkt ansieht und jetzt wieder nur auf den entzündlichen Endpunkt der Indexerkrankung, der Psoriasis-Arthritis, fokussiert, sieht man, dass dieser ACR-Wert, das ist der PASI-Wert der Rheumatologen, hat sich um 50% nach 36 Wochen eben deutlich besser verbessert bei den Patienten, die eben auch diese Kombinationstherapie erreicht oder erhalten haben. Das waren 33,5% der Patienten in der Kombinationstherapie und nur 20,4% der Patienten in der Monotherapie. Und die Studien fand ich wirklich sehr schön, weil sie eindeutig nochmal diesen bis dahin theoretischen Zusammenhang belegen, dass eben, wenn wir die Adipositas wirklich auch angehen als wichtige Begleiterkrankung der Psoriasis und die Adipositas entsprechend behandeln, können wir auch für die Haut- oder die Gelenkerkrankung einen Zusatznutzen erreichen. In der Psoriasis-Studie hat man auch metabolische Veränderungen noch gemessen und auch da konnte man tatsächlich finden, dass zum Beispiel der systolische Blutdruck deutlich besser wurde, signifikant besser wurde nach den 36 Wochen. Triglyceridspiegel haben sich verbessert, Gesamtcholesterin hat sich verbessert. Wir selber setzen das jetzt regelhaft oder bieten das regelhaft übergewichtigen und adipösen Patienten an bei uns in der Sprechstunde und ich habe auch schon Patienten, die konnten mit ihrer Blutdruckmedikation aufhören, nachdem sie Gewicht verloren haben. Also auch da nochmal ein deutlicher Zusatznutzen. Gut, ich mache weiter mit dem nächsten Thema, was ich finde, was wir hier auch in der Derma News schon zweimal dieses Jahr angedeutet haben. Es hat sich nämlich viel getan bei der Therapie und bei den Therapieoptionen für Kinder und Jugendliche. Und wir haben immer noch eine Leitlinie, die eigentlich schon ein bisschen veraltet ist und wir sie unbedingt neu schreiben müssen. Und da drin finden Sie immer so ein Schaubild mit den damals zugelassenen Medikamenten. Und ich habe es mal hier mal sogar mit KI angepasst und die neuen Medikamente dazu geschrieben. Und mittlerweile ist es so, dass wir in der First-Line-Situation bei einer mittelschweren Psoriasis bei Kindern und Jugendlichen 6 verschiedene Systemtherapien zur Verfügung haben. Wobei Adalimumab ab 4 Jahren zugelassen ist und alle anderen 5 ab 6 Jahren. Und dazu zählen eben vornehmlich Biologika wie der Anti-TNF-Antikörper Adalimumab, altbekannt, die beiden bekannten Anti-IL-17-Präparate Secukinumab und Ixekizumab und jetzt eben in diesem Jahr neu die beiden IL-23-Antikörper Guselkumab und Risankizumab. Und zusätzlich die einzig orale Therapie in diesem Sextett ist das Apremilast, was auch bei den Kindern zugelassen ist, ab 6 Jahren als Blättentherapie. Und damit haben wir wirklich eine große Bandbreite von verschiedenen Therapieoptionen, von denen die meisten wirklich auch hocheffektiv sind, die wir den Kindern und Jugendlichen in der First-Line-Situation anbieten können. Und wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als aus diesen 6 Medikamenten die Therapie auszuwählen, wenn wir entsprechende Kinder behandeln wollen. Denn andere konventionelle Therapien, die wir ja manchmal bei Erwachsenen noch in Erwägung ziehen, wie zum Beispiel Methotrexat oder Fumarsäureester, sind im Kindes- und Jugendalter nicht zugelassen. Es wäre eine Off-Label-Therapie. Und warum sollte man eine Off-Label-Therapie machen, wenn man doch In-Label-First-Line-Therapien zur Verfügung hat? Wenn man trotz alledem nichts findet in dem First-Line-Label, gibt es noch zwei Second-Line-Biologika, das sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt, nämlich das Etanercept und das Ustekinumab. Und bislang war es ja so, dass das Ustekinumab durchaus einen gewissen Stellenwert hatte, weil es diesen großen Vorteil hat, dass es ja nur alle 3 Monate injiziert werden muss und viele Kinder und Jugendliche davon sehr profitieren, wenn sie weniger häufig Injektionen erhalten müssen. Und dadurch, dass wir jetzt im First-Line-Label aber mit dem Risankizumab einen IL-23-Antikörper haben, der ja dasselbe Injektionsschema hat, nämlich einmal zu Beginn an Woche 0, dann an Woche 4 und dann alle 12 Wochen, haben wir diesen Vorteil jetzt auch in der First-Line-Therapie. Und das Guselkumab mit einem Injektionsintervall von alle 8 Wochen ist ja auch nicht viel schlechter. Auch das ist sicherlich nochmal ein gewisser Vorteil zu den anderen Präparaten, die wir bisher zur Verfügung hatten. Was zu dieser Zulassung geführt? Das waren 2 große Phase-3-Studien, die bei den Kindern und Jugendlichen durchgeführt wurden. Beim Guselkumab hieß die Studie Protostar, hat Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren eingeschlossen. Das sind relativ kleine Patientenzahlen, wenn man das zu Erwachsenenstudien vergleicht, aber die Effektivität und Sicherheit wurde ja auch schon bei Erwachsenen bewiesen und man guckt dann natürlich in einem kleineren Patientenkollektiv dann nochmal nach, wie gut funktioniert das und wie sicher ist das eben bei Kindern und Jugendlichen. Hier waren also 41 Patienten mit Guselkumab, 25 Placebo und 26 hatten Etanercept bekommen. Das war ein Referenzarm, der in dieser Studie mit untersucht wurde und die klassischen Endpunkte wurden untersucht. Das Risankizumab hat eine ähnliche Studie aufgelegt, die hieß Optimize 1, auch eine Phase-3-Studie, hat in einem ersten Schritt auch erstmal Jugendliche eingeschlossen, 12 bis 18 Jahre, und die mit Ustekinumab verglichen in einem richtigen randomisierten Vergleich. Und dann in einer zweiten Phase hat man auch jüngere Kinder, 6 bis 12 Jahre, eingeschlossen. Die haben dann in einer offenen Behandlungsphase nur Risankizumab bekommen, um eben die Effektivität und Sicherheit nochmal zu überprüfen mit denselben klassischen Endpunkten, die wir bei der Psoriasis uns angucken. Und wenn man jetzt beide Studien, das darf man normalerweise nicht machen, das sind jetzt 2 separate Studien, wir gucken uns jetzt einfach mal die Ergebnisse beider Studien an, nach 16 Wochen Behandlung, da sehen wir, dass unter der oder nach der Guselkumab-Behandlung nach 16 Wochen von den Jugendlichen 58%, ein paar sie 90, also unser Therapiedel erreicht haben. Also immerhin fast 2 Drittel, nicht ganz, aber fast 60% der Patienten haben eben eine fast Erscheinungsfreiheit oder Erscheinungsfreiheit erreicht. Das ist schon mal sehr gut. Die Jugendlichen in der Risankizumab-Studie haben das zu 64,8% geschafft, also ein paar Prozentpunkte mehr. Und die Kinder von 6 bis 12, die haben das in der Guselkumab-Studie zu 50% geschafft und in der Risankizumab-Studie zu 76,7%. Da waren aber die Zahlen auch etwas kleiner von den Patienten, die dann in diese Gruppe eingeschlossen wurden. Und wie gesagt, so ganz direkt kann man das nicht vergleichen, aber ich glaube, es zeigt ganz anschaulich, dass wir eben bei ca. 60% der Patienten unser Therapieziel hier erreichen können, schon nach 16 Wochen Behandlung. Wenn man dann noch länger behandelt, dann erreichen auch noch mehr Patienten diese Schwelle von 90% Verbesserung. Die Dosierung hatte ich eben schon erwähnt. Die Zulassung ist erstmal mittelschwere bis schwere Plaquepsoriasis bei Kindern über 6 Jahren, die für eine Systemtherapie qualifizieren. Punkt. Keine Second-Line-Indikation, also irgendwas anderes, was vorher gemacht worden oder hätte gemacht werden müssen vor der Therapie. Guselkumab wird dosiert an Woche 0, Woche 4 dann alle 8 Wochen. Es gibt 2 unterschiedliche Dosierungen, die man beachten muss. 40 Kilogramm Körpergewicht ist hier die Schwelle. Danach erhalten die Patienten die Erwachsenendosis. Davor muss man nochmal an die Fachinformation gucken, wie da die genaue Dosierung nach dem Gewicht ist. Dafür gibt es auch so einen Pen, den man aufziehen kann und wo man dann die exakte Dosierung den Kindern verabreichen kann. Bei Risankizumab ist es etwas einfacher. Wie gesagt, Dosierung Woche 0, Woche 4 dann alle 12 Wochen. Es gibt hier nur zwei festgelegte Dosierungen. Auch hier ist 40 Kilogramm Körpergewicht die Grenze. Darüber erhalten die Kinder und Jugendlichen die Erwachsenendosis mit 150 Milligramm und darunter die Kinderdosis, die neue Kinderdosis mit 55 Milligramm, die jetzt ab September auch im Handel erhältlich sein wird. Also eine super Neuerung, glaube ich, für die Versorgung unserer Kinder und Jugendlichen. Das nächste Thema, was ich Ihnen mitgebracht habe, jetzt geht es wieder ein bisschen auf die Erwachsenen und es geht auf die Entwicklung hin von wieder oralen Therapien, die bei Psoriasis zusätzlich hinzukommen werden. Und es gibt tatsächlich eine Arbeit, die in einem Nature Reviews Band erschienen sind, wo tatsächlich einfach mal so eine Hochrechnung gemacht wurde, womit man rechnet, wo der Markt sich hin entwickelt wird. Das ist der Gesamtweltmarkt, also nicht nur bezogen auf einzelne Bereiche, sondern der Gesamtweltmarkt, der liegt jetzt 2025 bei der Psoriasis ungefähr bei 29,4 Milliarden Dollar, von denen 26 Milliarden auf Injektionspräparate entfallen. Dieser Markt soll bis 2031 sich mehr als verdoppeln insgesamt. Man erwartet also Medikamentenkosten von über 62 Milliarden Dollar in 2021 weltweit. Weiterhin der größte Teil, aber prozentual weniger, erwartet man für die Injektionsintervalle. Und der orale Markt wird wahrscheinlich von 5,8% in diesem oder im letzten Jahr auf fast 23,7% steigen in 2031. Das ist die Prognose dieser Ökonomen, die diese Hochrechnung gemacht haben. Das fand ich ganz interessant, weil also auch Ökonomen erwarten, dass die orale Therapie einen gewissen Hype erleben wird in nächster Zeit. Und wenn man dann guckt, auf welche Präparate dieser zusätzliche Umsatz entfallen wird, dann sind die PDE4-Inhibitoren ganz weit vorne mit dabei. Das ist das Apremilast zum Beispiel, was ja in den USA sehr häufig eingesetzt wird. Sie haben vielleicht auch gehört, es gibt auch andere PDE4-Inhibitoren, die in einigen Märkten nochmal erprobt werden, ob sie nicht noch einen Nutzen bringen. Bei uns tut sich da im Moment nicht so viel. Und der zweite große Faktor, der hier mit in Rechnung gebracht wird, sind die TYK2-Inhibitoren. Wir alle kennen das Deucravacitinib, was ja zugelassen ist, aber es werden weitere kommen und ein steht schon unmittelbar vor der Tür und klopft an. Und dann gibt es noch weitere orale Peptide, die zum Teil in den USA oder eins ist in den USA schon zugelassen und die Einreichung bei der EMA ist schon erfolgt für ein orales Peptid, was man zur Behandlung geben kann. Und dann gibt es noch ein paar seltenere Moleküle. So, ich will mal mit einem anderen Thema noch anfangen, was uns in diesem Zusammenhang sehr beschäftigt hat. Weil ich habe immer gesagt, wieso brauchen wir noch orale Therapien? Wir haben doch so tolle Injektionstherapien. Und meine Patienten wollen alle eine Spritze haben. Ja, dann habe ich aber gesagt, naja, wir können ja nicht von uns selbst nur extrapolieren auf den Wunsch anderer Menschen. Und dann haben wir das gestartet bei uns am Zentrum und haben einen Fragebogen gemacht zur Patientenpräferenz, wie die Medikationseinnahme denn am liebsten sein sollte. Und wir haben es geschafft, in kurzer Zeit, 3 Monate, ungefähr 771 PatientInnen zu befragen. Und wenn man jetzt einfach sich diese ganzen 771 Patienten anguckt, dann haben davon 47,7% der Patienten gesagt, sie bevorzugen eine Spritze oder einen Pen. Und nur 18,4% haben gesagt, sie bevorzugen eine Tablette oder eine Kapsel. Keine Präferenz hatten 18,7, weiß nicht, haben 7,8% gemacht und keine Angaben hatten 7,4% gemacht. Also es kann sein, dass da natürlich vielleicht 50-50 das noch in die eine oder andere Richtung geht. Dann käme man mit diesen 25,4% vom Gesamtmarkt fast hin, wenn man einfach alle Patienten fragt, was hätten sie denn gerne lieber, Tablette oder Spritze. Jetzt muss man sagen, das war natürlich ein Bias. Viele dieser Patienten sind systemisch vorbehandelt gewesen, die hatten Erfahrung, das waren jetzt keine Therapien naiven Patienten. Und interessanterweise, wenn man unterschiedliche Erkrankungen nochmal separiert, ist das Ergebnis auch anders. Nämlich von 482 Psoriasis-Patienten haben immerhin 56,4%, also 10% mehr, geantwortet, sie wollen bei der Spritze oder dem Penba sein. Bei den Neurodermitis-Patienten waren es nur 34,3%. Und das war fast ausgeglichen zu den oralen Therapien bei der atopischen Dermatitis, aber bei der Psoriasis eben nicht. Und wenn man dann nochmal geguckt hat bei den Patienten, die aktuell eine Spritzentherapie erhalten, also die vorerfahren sind, jetzt wieder alle, dann sagen 54,4% der Patienten, ich hätte weiterhin gerne eine Spritze oder einen Pen. Davon sagen aber auch 14,7%, sie würden eigentlich lieber eine Tablette nehmen. Also es ist nicht so, dass alle nur die Spritze lieben und auch dabei bleiben wollen, sondern es gibt einen Anteil von Patienten, die lieber Tabletten hätten, was vielleicht auch die Adhärenz steigern könnte in Einzelfällen. Vielleicht bringt es auch ein paar Probleme bei der Adhärenz, wenn die Patienten das jeden Tag selber zu Hause entscheiden können, ob die Tablette noch notwendig ist oder nicht. Das werden wir sicherlich in Zukunft mal analysieren müssen. Aber insgesamt gibt es eben doch nicht ganz unerheblich viele, die eine Tablette bevorzugen. Wir haben sogar Szenarien abgefragt. Wir haben auch das Szenario gefragt, wie ist es, wenn Sie nur alle 3 Monate bei uns eine Spritze bekommen, zu Hause gar nichts machen müssen oder lieber jeden Tag zu Hause eine Tablette schlucken. Die Ergebnisse waren im weitesten Sinne genau gleich zu diesen Angaben. Da gab es interessanterweise keinen Unterschied. Da wäre meine Prognose gewesen, dass dort die meisten Spritzenpatienten sagen, sie nehmen lieber 4-mal im Jahr eine Spritze als jeden Tag eine Tablette. Da ich selber überrascht. So, aber jetzt gucken wir mal, was steht denn da vor der Tür und klopft eigentlich schon an unsere Sprechzimmer. Das ist einmal tatsächlich ein neuer oraler TYK2-Inhibitor, der heißt Zasocitinib. Und jetzt können wir uns fragen, warum brauchen wir jetzt einen weiteren TYK2-Inhibitor? Wir haben doch das Deucravacitinib und wir haben alle Erfahrung damit gesammelt. Können wir alle vielleicht auf unterschiedliche Erfahrungen zurücken, aber ich würde sagen, das Deucravacitinib kommt bei weitem nicht an die Effektivität der subkutan applizierten Antikörper heran, ist aber von den oralen Präparaten sicherlich im Moment das Beste. So, prinzipiell funktionieren das neue Zasocitinib und das Deucravacitinib gleich. Beide hemmen selektiv TYK2 über eine allosterische Hemmung. Aber der Unterschied ist tatsächlich, dass das Zasocitinib über 1-Million-fach selektiver für TYK2 ist oder auf TYK2 ist, während Deucravacitinib nur 87-fach selektiv ist. Also es scheint eine viel selektivere Bindungsaffinität zum TYK2 zu geben und dadurch schafft es auch eine viel längere Inhibition des TYK2 und das kann man mit so 90-prozentigen Hemmkurven messen und einmal tägliche Gabe schafft es wirklich 24 Stunden lang die Funktion von TYK2 anscheinend komplett zu unterdrücken und das schafft das Deucravacitinib eben nicht so deutlich und deswegen gibt es wahrscheinlich tatsächlich eine Erklärung, warum die beiden sich auch unterschiedlich verhalten. Es gab klassische Zulassungsstudien, da hat man eben das Präparat in einer kontrollierten, randomisierten Studie mit Placebo verglichen und in dem Fall wieder Apremilast als orale Vergleichstherapie mitlaufen lassen, eher auch als Sicherheitsvergleich vielleicht, dass das effektiver ist, haben sich alle gedacht und die Ergebnisse haben auch das belegt, nämlich die Wirksamkeit. Wenn wir uns die Gesamteinschätzung des Arztes angucken, von erscheinungsfrei oder fast erscheinungsfrei, dann sehen wir nach einem halben Jahr Therapie, nach 24 Behandlungswochen, dass das Zasocitinib 71% der Patienten erscheinungsfrei oder fast erscheinungsfrei in dieser Studie gemacht hat und nur 33% der Patienten unter dem Apremilast. Und auch das PASI 90 Ansprech lag bei 63% nach 24 Wochen im Vergleich zu 17%. Man sieht doch eine sehr hohe Effektivität in diesen klinischen Studien und auch eine insgesamt für ein orales Medikament sehr, sehr hohe Effektivität für diesen TYK2-Hemmer. Die Nebenwirkungen sind eigentlich so, wie wir das erwartet haben. Jetzt im direkten Vergleich zu Apremilast sehen wir für den TYK2-Hemmer, das Zasocitinib, etwas mehr Infektionen, auch gerade der oberen Atemwege, das typische, oder eine Nasopharyngitis. und eine Akne, das ist bekannt, das hatten 7,3% der Patienten, während das fast keiner unter Apremilast. Und umgekehrt sehen wir die typischen Nebenwirkungen, die wir vom Apremilast kennen, eben häufiger beim Apremilast wie Diarrhöen, Kopfschmerzen oder Übelkeit, vornehmlich zu Beginn der Therapie. Also die Sicherheitsdaten waren auch das, was wir erwartet haben. So, jetzt gibt es interessanterweise leider erst eine Pressemitteilung zu einer weiteren Phase-3-Studie, die einen direkten Vergleich gemacht haben zwischen Zasocitinib und Deucravacitinib. Das sind jetzt, ist leider nur Daten aus einer Pressemitteilung. Das ist noch nicht publiziert und wir müssen das ein bisschen kritisch angucken, aber ich wollte es trotzdem mitbringen, weil das ist natürlich die Frage, die sich ergibt. Wie schlägt sich das Zasocitinib im direkten Vergleich mit Deucravacitinib? Und das hat diese Studie wirklich randomisiert in einer Phase 3 untersucht und in der Pressemitteilung stand, dass nach 16 Wochen Therapie eine komplette Erscheinungsfreiheit PASI 100 von mehr als 35% der Zasocitinib-Patienten erreicht wurden und nur ungefähr 14% der Deucravacitinib-Patienten. Und das finde ich wirklich gut und ich hoffe, dass die Publikation bald in voller Fülle kommt mit allen Daten, dass es hier diese direkte Vergleichsstudie gibt. Da können wir es wirklich deutlich besser einordnen. So, das zweite orale Medikament, was neu ist, das möchte ich auch noch einmal mitbringen, weil ich es persönlich wirklich sehr interessant finde und vor 2 Jahren vielleicht noch nicht für möglich gehalten hätte, dass man ein Eiweißmolekül, ein Peptid, oral schlucken kann und das in ausreichender Menge die Magen-Darm-Passage durchläuft und vom Darm aufgenommen wird, dass es dann wirklich biologisch wirken kann. Und es gibt das Eicotrokinra, das ist ein orales Peptid, was den Interleukin-23-Rezeptor blockiert. Also von der biologischen Wirkung so wahrscheinlich funktioniert wie unsere Interleukin-23-Antikörper, die ja das lösliche Zytokin inhibieren und dieses kleine Peptid, das lagert sich an den Rezeptor an und verhindert dann, dass das IL-23 an den Rezeptor bindet, aber der Signalweg, der da gehemmt wird, ist eben derselbe. So, und dieses orale Peptid ist eben deutlich viel, viel kleiner als ein kompletter Antikörper. Der ist ein viel, viel größeres Eiweißmolekül. Das misst man ja in Kilodalton. Die sind so ungefähr bei 150.000, die Antikörper. Und dieses orale Peptid ist bei etwas unter 5.000. Und ein Small Molecule, sowas, was wir eben gesehen haben, eher bei 700 ungefähr von der Molekülgröße ist. Das Ganze wird im Übrigen synthetisch hergestellt, ist daher kein Biologikum, sondern eigentlich eine neue Medikamentengruppe, nämlich ein synthetisch hergestelltes Peptid. So, wie waren hier die Wirksamkeitsdaten? Jetzt nicht im direkten Vergleich zu eben, aber auch in einer Studie, die nach 24 Wochen das PASI 90 ansprechend untersucht hat. Und hier haben wir nach 24 Wochen 65% der Patienten, die das PASI 90 ansprechen, erreichen. Und das war fast exakt derselbe Wert wie eben in der Zasocitinib-Studie, da waren es 66%. Also etwa wahrscheinlich gleich wirksam, zumindest in ihren unterschiedlichen Studien. Das Besondere war, dass einige der Zulassungsstudien für dieses Eicotrokinra auch Jugendliche ab 12 Jahren direkt mit eingeschlossen hat. Deswegen gibt es auch Vereinsarten zu Jugendlichen. Da scheint es noch etwas besser wirksam zu sein. So, und auch Eicotrokinra hat eine direkte Vergleichsstudie zu Deucravacitinib. 2 Studien weltweit muss man immer machen. Und auch hier konnte die deutliche Überlegenheit gezeigt werden. Nach einem halben Jahr Therapie waren eben 66 bzw. 65% der Patienten unter dem oralen Peptid und nur 41% oder 43% unter dem TYK2-Hemmer Deucravacitinib. Also eine deutliche Überlegenheit, aber wahrscheinlich vergleichbar mit dem Zasocitinib. Die Nebenwirkungen waren allerdings besser, würde ich jetzt behaupten, ohne dass ja ein direkter Vergleich ist, aber wenn man sich alle Nebenwirkungen anguckt, dann waren die auf Placebo-Niveau. 54% der Patienten unter Placebo haben Nebenwirkungen angegeben und nur 49% der Patienten unter dem Medikament. Und wenn man sich dann Infektionen zum Beispiel oder schwere Ereignisse anguckt oder gastrointestinale Nebenwirkungen, waren die Raten zwischen Placebo und dem Medikament fast überall gleich in der prozentualen Auswertung. Also ein anscheinend noch deutlich sichereres Medikament. Jetzt gibt es Versuche, das schon mal einzuordnen in das Gesamttherapie-Portfolio. Es gibt von der Firma eine eigene Meta-Analyse, wo man andere Studien mit herangezogen hat. Das ist allerdings nur als eine Posterpräsentation gezeigt worden, noch nicht voll publiziert. Hier hat die Firma sozusagen gezeigt, dass es nach einer Induktionsphase ungefähr gleich wirksam ist wie Guselkumab, ihr eigenes Produkt. Das ist von der gleichen Firma wie Guselkumab entwickelt worden oder wie Rituximab. Einer der anderen IL-23-Antikörper. Es gibt mittlerweile publiziert eine adjustierte Untersuchung von der Firma, die Risankizumab herstellt, initiiert. Da hat man, das Besondere an dieser Adjustierung ist, man hat die beiden großen oder die großen Studien für Icotrokinra und Risankizumab herangenommen und hat dann versucht, die Risankizumab-Population so zu matchen mit der Icotrokinra-Population, dass die ganzen Basisdaten der Patienten gleich waren. Und das ist eine statistische Analyse, die man machen kann, um Daten vergleichbarer zu machen. Und wenn man dann darüber versucht, das PASI 90 ansprechend über 16 Wochen zu vergleichen, dann hat man dieser Analyse gesehen, dass das Risankizumab dem Icotrokinra doch signifikant überlegen war nach 8 Wochen, nach 12 Wochen und nach 16 Wochen. Also hier gab es dann doch einen deutlichen Unterschied. So, und zum Abschluss will ich Ihnen, weil wir jetzt doch bei den Antikörpern noch waren, ein IL-23-Antikörperkonstrukt zeigen, was ich sehr, sehr spannend finde und was wir selber gerade in einer Phase-2-Studie anwenden können bei 4 Patienten. Das ist ein Anti-IL-23-Antikörper, der im weitesten Sinne dem Risankizumab nachempfunden ist, weil das Epitop, an den dieser Antikörper bindet, ist in etwa genau das gleiche Epitop, an das Risankizumab bindet. Das kann man ja heute alles sozusagen im Labor alles nachbauen und herstellen. Aber das Besondere an diesem Antikörper ist, nicht die Bindungsstelle, die ist eben gleich effektiv wie Risankizumab höchstwahrscheinlich, aber der FC-Teil des Antikörpers, der wurde modifiziert. Das ist eben der Teil des Antikörpers, der die Funktion übersetzt. Und da hat man nur 3 Aminosäuren in diesem FC-Teil verändert und der führt dazu, dass der natürliche Abbau dieses Antikörpers durch die Proteolyse in unserem Körper gehemmt wird und dadurch, dass ein vermehrtes Recycling dieses Antikörpers passiert und die Halbwertszeit des Antikörpers deutlich länger wird und eben dadurch auch die Effektivität länger erhalten bleibt. Und die Halbwertszeit dieses Antikörpers beträgt ungefähr 100 Tage. Die von anderen Antikörpern liegt immer so bei ungefähr 26 Tagen. Ja, also um mehr als das fast das vierfache verlängerte Halbwertszeit. Man konnte in den Studien keine Anti-Drug-Antikörper nachweisen und die Dosierungen liegen in der Phase 2 bei 300 Milligramm oder 600 Milligramm, also nochmal deutlich höher als 150 Milligramm Risankizumab. Und der potenzielle Nutzen, den man davon erwartet, ist, dass man dadurch deutlich seltener nochmal injizieren muss. Also die 300 Milligramm erwartet man eine nur 2-mal jährliche Applikation und die 600 Milligramm hat man erprobt für nur die 1-mal jährliche Applikation. Also das wäre Zukunftsmusik, dass unsere Patienten nur noch 2-mal im Jahr eine Spritze brauchen oder 1-mal im Jahr eine Spritze. Dann würde ich nochmal die Analyse machen, wer lieber Tabletten schluckt oder 1-mal im Jahr eine Spritze bekommt und bin gespannt, was dabei rauskommt. Dieses Thema hat sehr viel Aufmerksamkeit gehabt. Diese Technik, diesen FC-Körper, diesen Stamm so zu verändern, dass die Halbwertszeit sich verlängert, kommt ursprünglich von einer Firma, die daraus 3 Spin-offs gebildet hat. Eine Firma ist die, die diese Antikörper gegen die Psoriasis entwickelt. Eine zweite Firma, Apogee heißt die, haben Sie vielleicht gelesen in den Nachrichten, die entwickelt Antikörper gegen Neurodermitis und erprobt das dort auch. Und die ist gerade aufgekauft worden von einem riesengroßen Pharmakonzern. Ich sage jetzt nicht von welchem, aber es war ihnen über 10 Milliarden Dollar wert, diese seit erst 3 Jahren existierende Firma für 10 Milliarden Dollar aufzukaufen. Also da ist sicher viel Musik drin und wir werden das sehen in der Versorgung in wahrscheinlich nicht mehr allzu ferner Zeit. So, da zusammenfassend drei Punkte, die ich hauptsächlich heute besprochen habe. Einmal die metabolische Gesundheit von Patienten mit Psoriasis und nochmal gezeigt, Gewichtsreduktion ist sinnvoll. Dann die pädiatrische Psoriasis. Dort haben wir eine deutlich größere Therapiebandbreite erhalten mit zwei neuen Biologika in diesem Jahr, die dazugekommen sind. Und meine Prognose für die orale Therapie der Zukunft, dass ich glaube, dass wir sehr effektive und effektivere Medikamente, als wir sie im Moment haben, auch oral in naher Zukunft zur Verfügung bekommen können. Und dann können wir eventuell unseren Patienten wirklich auch eine Entscheidung überlassen, ob sie lieber eine Spritze oder eine Tablette nutzen möchten. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben.
Vielen Dank, lieber Sascha. Das war ein toller Überblick mit dieser Schwerpunktsetzung, die ich fand auch didaktisch sehr, sehr gelungen ist. Gerade die kindliche Psoriasis ist ein Stiefkind gewesen bisher. Es ist immer noch so bei den Behandlern und Behandlerinnen nicht so ganz angekommen, dass gerade auch Kinder und Jugendliche eine hocheffektive Therapie benötigen, damit sie in einer extrem vulnerablen Zeit, nämlich der Schulzeit und der Pubertät, möglichst erscheinungsfrei sind und diese Zeit so durchleben können wie eben Menschen, die keine Schuppenflechte haben. Und mit den neuen Therapieoptionen haben wir diese Möglichkeit. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du das nochmal erwähnt hast, dass MTX heute keine Therapieoption mehr für Kinder und Jugendliche ist. Erstens off-label und zweitens, dass Nutzen-Risiko-Verhältnis deutlich auf der Risikoseite liegt, auch wenn es vermeintlich preiswerter ist. Das vielleicht nochmal als Betonung, und du hast gesagt, alle dieses Sextett inklusive Apremilast ist First Line, ist zugelassen ab 6 beziehungsweise Adalimumab ab 4. Das heißt, sie haben alle Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche heute hocheffektiv zu behandeln und damit ihnen ihre normale Lebensqualität, ihr normales Leben zurückzugeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie Fragen. Ich gehe mal davon aus, dass Sascha Gerdes vieles angeregt hat vielleicht, auch gerade Kinder und Jugendliche. Die Frage, welchen Patientinnen und Patienten empfehle ich denn jetzt die GLP-1-Agonisten? Die müssen ja selbst bezahlt werden. Krankenkassenanträge sind mitunter schwierig. Vielleicht ist ein Ausweg, wenn, und das ist ja gar nicht so selten, der ein oder andere Diabetiker dabei ist, dass entsprechend mit dem beteiligten Internisten das abgesprochen wird. Also beide Medikamente sind ja zugelassen für die Behandlung des Diabetes, dass man sagt, okay, aus diesem Grund, wir haben jetzt Daten, bitte bevorzugt die GLP-1-Agonisten ansetzen und vielleicht nicht das andere Mal nicht, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Ich habe mir nochmal notiert, dass jetzt so ein bisschen auch wieder mal so eine Statistikschlacht im Gange ist mit Risankizumab versus Icotrokinra. Was ist jetzt besser, was ist schlechter? Ich glaube, das wird man im Einzelfall auch nicht beantworten können, denn du hast es ja sehr schön dargestellt an den Antworten der PatientInnen. Einige bevorzugen halt immer noch orale Therapien, auch wenn das mit der Adhärenz nach wie vor ein Problem ist bei den ja doch immer noch sehr teuren oralen Präparaten, glaube ich, es gibt eine kleine Gruppe, für die einfach die oralen Medikamente die besseren sind. Sehr spannend fand ich Zasocitinib, vor allen Dingen aufgrund der Wirksamkeitsdaten, und ich vermute mal, wenn das auf den Markt kommt, wird das Dolcravacitinib es schwer haben zu bestehen, weil ja auch die Nebenwirkungen, auch was die Häufigkeit angeht, tatsächlich mehr oder weniger identisch waren. Auch spannend, ich hätte es vielleicht erwartet, dass etwas mehr kommen, aber es ist es nicht. Und bin gespannt, was sich in der Zukunft tut. Jetzt kommen die Fragen. Ich bin begeistert. Frau Röseke-Schlecht, vielen Dank. Sie sind wieder dabei. Das habe ich erwartet, muss ich sagen. Ihre Frage, die mögliche lange Halbwertszeit, wenn der neue Antikörper die Zulassung bekommt, ist möglicherweise auch ein Risiko, zum Beispiel bei schweren Infektionen, Unfällen. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ja, also die Frage haben wir uns natürlich alle gestellt, ne, weil man da gar keinen Spielraum mehr hat. Wenn da einmal die Injektion drin ist, dann ist das ja erstmal die Halbwertszeit. Die biologische Wirkung wird ja vermutlich eben noch länger anhalten. Auf der anderen Seite habe ich mittlerweile ein so großes Zutrauen zu der IL-23-Inhibition, dass ich da gar keine Bedenken, was Infektionen angeht, sehe. Und wir diskutieren das jedes Mal wieder, wenn ein Patient da ist, der irgendwie die Woche davor einen Infekt hatte. Und wir werden da immer auch entspannter zu sagen, der kann trotzdem seine Injektion heute bekommen. Nur nicht, wenn der jetzt einen akuten Infekt hat. Gut, dann machen wir es immer noch nicht. Aber insgesamt, finde ich, sind die IL-23-Hämmer eben so sicher und zeigen eine so geringe Infektanfälligkeit. Und wir haben es ja bei dem oralen Icotrokinra noch mal gesehen in diesen Studien. Die Raten waren exakt wie bei Placebo. Und deswegen wäre ich da gar nicht so in Sorge, wenn das da einmal injiziert ist und für ein Jahr die Wirkung anhält, dass da etwas passiert. Wir haben ja ein anderes Therapeutikum, was wir ja auch nutzen mit deutlich mehr Nebenwirkungen, aber wo wir zum Beispiel B-Zellen depletieren mit Rituximab, wo die auch für ein Jahr verschwunden sind. Und da sehen wir zwar mehr Infekte, aber auch da sehen wir ja keine dramatischen Situationen, muss ich sagen. Und da sind wir ja auch so, dass wir das bei vielen Patienten einsetzen, die es brauchen. Und bei den IL-23ern hätte ich da im Gegensatz dazu wirklich gar keine Sorge, das eben einzusetzen, auch so lange zu inhibieren.
Ich glaube, das war auch ein Grund, warum sich die Firma die IL-23-Inhibition ausgesucht hat, weil eben die Daten jetzt über ja mehr als ein Jahrzehnt, muss man sagen, Ustekinumab sogar noch länger, eben dieses hohe Sicherheitsprofil zeigen. Und es ist schon längst nicht mehr so, dass wir auch zum Beispiel bei elektiven Operationen wie Gelenkersatz empfehlen, die Medikamente vorübergehend abzusetzen, weil wir wissen, dass das perioperative Risiko exakt das gleiche ist bei einem Gesunden versus einem, der unter Therapie ist, sogar in manchen Fällen geringer wird, weil eine unkontrollierte Entzündung ein erhöhtes zum Beispiel Infektionsrisiko mit sich bringt bei der Psoriasis und auch bei der Psoriasis-Arthritis, dass es eigentlich einen Vorteil bringt, diese Medikamente auch weiterlaufen zu lassen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Ihre Frage nach Unfällen. Eine ganz spannende Frage sehe ich hier noch von Matthias Hoffmann, der auch wieder dabei ist. Und die ist wirklich interessant. Geht ins Eingemachte, Sascha. Jetzt wird's spannend.
Das habe ich von Matthias erwartet.
Welche Waage empfiehlst du zur Messung des Fettmuskelanteils? Ja. Überweist du zur Einstellung GLP-1-Therapie zu Kollegen oder rezeptierst du selbst?
Ja, also ich hatte die Gelegenheit, sowohl bei Selectus als auch auf der Münchner Fortbildungswoche einen gemeinsamen Vortrag mit Professor Laudes aus Kiel dazu zu machen. Und Professor Laudes ist aktuell auch der Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Also insofern war ich da sehr beruhigt, so einen Profi an meiner Seite zu haben. Und der hatte nochmal gesagt, also ja, man muss eigentlich heutzutage Körperfettanteil messen, wenn man Patienten eben auch mit einer Adipositas diagnostizieren möchte oder beraten möchte. Dafür reichen aber diese ganz normalen Resonanzwagen, will ich sie fast sagen, wo man eben mit Strom über die Plattform sozusagen den Fettanteil im Körper messen kann. Das müssen nicht diese riesen aufwendigen, super teuren Wagen sein, wo die Patienten diese Handteile anfassen müssen, um das zu messen. Das würde schon reichen und das wäre sinnvoll, den Fettanteil mitzumessen. Aber es würde rein theoretisch auch reichen, ausschließlich das Gewicht und den BMI zu kontrollieren und sich daran zu orientieren. So viel dazu. Und ja, wir rezeptieren das selber und wir sind auch ganz proaktiv dazu übergegangen und weisen unsere Patienten darauf hin, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wenn sie die nutzen möchten, dann sind wir auch gerne bereit, das zu verordnen. Und wir haben auch so eine Checkliste gemeinsam mit Professor Laudes entwickelt, die wir dann durchgehen können in der Sprechstunde. Die kann ich auch gerne zur Verfügung stellen. Können Sie mich gerne anmailen, dann schicke ich die gerne rum. Das ist im weitesten Sinne aus der Fachinformationen abgeleitet, aber ein Punkt ist zum Beispiel dabei, wenn der Patient gleichzeitig einen Diabetes hat, dann würden wir immer empfehlen, das mit dem Diabetologen oder dem Hausarzt nochmal gemeinsam zu besprechen und zu kommunizieren. Entweder, ob es eine Möglichkeit gibt, das in der Diabetesindikation sogar zu rezeptieren, zu Lasten der GKV, oder ob er was dagegen hat, wenn es eben nicht geht, dass wir das eben dann als Selbstzahlerleistung ja auf Privatrezept rezeptieren. Das ist immer noch so, also wenn Sie es eben zur Gewichtsoptimierung rezeptieren wollen, ist das eine Privatleistung. Da arbeiten die Kollegen dran, ob das vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, das irgendwann zu ändern. Im Moment müssen die Patienten das in jedem Fall aber selber bezahlen.
Was vielleicht ganz spannend noch hinzuzufügen ist, Sie haben das vielleicht gesehen in dieser Studie Ixekizumab mit Tirzepatid, aber unten Patienten hatten eine Beratung für Diät und Bewegung. Das ist ganz wichtig, weil unter den GLP-1-Agonisten nicht nur Fett, sondern auch ein bisschen Muskelmasse verloren geht. Das darf man nicht vergessen. Und deshalb müssen Patienten aufgeklärt werden, auch instruiert werden, während der Zeit der Anwendung dieser Medikamente im Prinzip, sagen wir mal salopp, in ein Fitnessstudio zu gehen, vor allen Dingen Muskelaufbau zu machen, eben Bewegung zu machen, damit diese Muskelmasse tatsächlich nicht ein größeres Ausmaß erreicht. Und das ist eine Frage der Aufklärung, die aber auch dazu führt, dass dann natürlich die Adhärenz zu diesen Therapien deutlich besser ist, weil die Patienten merken, ich verliere Gewicht, ich kann mich wieder besser bewegen und das gibt so einen Jojo-Effekt in die positive Richtung. Und das ist auch das, was die Patienten, die ich unter diesen Therapien habe, absolut berichten. Aber da ist Aufklärung wichtig und ihr habt das sicherlich in eurem Bogen auch.
Genau, und was da nochmal ganz interessant ist, weil Matthias Laudes hatte sich dazu auch geäußert und hatte nochmal gesagt, dass das mit der Muskelmasse, wenn dann Problem bei Menschen über 65 ist und bei dieser Gruppe ist er ein bisschen zurückhaltend, bei jüngeren Menschen nicht. Und da sieht man nicht überproportional einen Schwund der Muskelmasse.
Ah, okay.
Man verliert Muskelmasse, aber automatisch, weil man halt weniger Gewicht mit sich rumschleppt, dann braucht man auch nicht so viele Muskeln, aber nicht überproportional. Aber bei älteren Menschen, da ist er ein bisschen, naja, mit Vorsicht, sage ich mal. Ansonsten, das fand ich auch nochmal eine super Aussage, hat er sich da vor das Publikum gestellt und ganz klar gesagt, es gibt keine Nebenwirkungen. Ja, das hört man selten, dass jemand so das sagt. Ja. Es gibt Wirkung des Medikaments, die Übelkeit, die verlangsamte Magenentleerung. Das ist die Wirkung des Hormons, was man da substituiert. Das ist keine Nebenwirkung im eigentlichen Sinne. Und alles andere, selbst die Pankreatitis, die mal beschrieben worden ist, oder Augensehstörung, das konnte man alles nicht verifizieren und halten. Ja. Und das fand ich auch nochmal eine beruhigende Aussage, dass wenn wir das eben unseren Patienten anbieten möchten, dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen. Das Einzige ist, man sollte eben darauf hinweisen, weil die Magenentleerung verlangsamt wird durch die Wirkung, könnte das bei Operationen und bei Anästhesiegesprächen von Bedeutung sein, weil es zu einem Reflux kommen kann und man dann vielleicht vor elektiven Operationen eine Pause macht, damit man kein Aspirations- oder sein Aspirationsrisiko eben normalisiert für elektive Operationen.
Ich habe immer noch keine weiteren Fragen. Sascha, du warst offensichtlich so überzeugend und ausreichend in der Information, dass hier gar nichts kommt. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Zasocitinib, ja, was ja tatsächlich auch ein, ich nenne es mal so diesem schönen englischen Wort, Gamechanger sein kann, was ein besonderes Therapieprinzip ist, offensichtlich ja auch ganz gut bei der Arthritis wirkt und eine deutliche Wirkungsverbesserung im Vergleich zu Dolgravacitinib bietet. Aber es ist ein TYK2-Inhibitor und damit in gewisser Weise ein Immunsuppressivum. Wie sieht es mit der Langzeitsicherheit aus? Nach 10 Jahren Deucra, nach 10 Jahren Zasocitinib im Vergleich zu dem gerade angesprochenen IL-23-Hämmern und IL-17, wo wir wissen, über 10 Jahre und mehr absolut keine Sicherheitsbedenken. Was ist dein Kommentar?
Ja, also mein Kommentar ist, dass ich glaube, dass die selektiven TYK2-Hämmer noch mal deutlich besser sind als die JAK-Hämmer, was die Langzeitsicherheit auch angeht, weil sie im Prinzip weniger Signalwege inhibieren und viele Zellreihen in Ruhe lassen. Sie inhibieren vornehmlich IL-23-Signalwege, IL-12-Signalwege, aber auch Interferon-Signalwege, aber zum Beispiel keine Lipidstoffwechsel-Signalwege oder Erythropoese oder sonstige Dinge, deswegen man auch keine Blutkontrollen wirklich braucht. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass eine selektive TYK2-Hemmung auch eine sichere Therapie, auch über längere Zeit ist, ohne dass es natürlich die Daten jetzt gibt. Aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass das funktioniert.
Ja. Ich würde sagen, mal eine Abschlussbemerkung von Frau Rösicke Schlecht, die wirklich, finde ich, super auch zum Ende dieser Veranstaltung passt. Sie sagt doch mal, einer meiner Patienten hat sein Geld in einen Personal Trainer investiert und ich kenne das auch von 2 Patienten von mir, die genau das gemacht haben zur Ernährung und Bewegung und dadurch ist der BMI von 40 auf 30 gesunken und der Patient ist mehr und mehr motiviert, diese Therapie durchzumachen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, trauen Sie sich das. Wenn die Patienten in der Lage sind, das finanziell zu leisten, legen Sie ihnen die Therapie nahe. Ich muss persönlich sagen, ich verordne Tirzepatid, weil es etwas effektiver ist als Semaglutid, ja. Das Wegovy oder Ozempic. Und das bestätigen auch die Patienten. Ich habe bei manchen, bei denen ich erstmal das Wegovy verordnet habe, umgestellt mit einer deutlichen Besserung, Gewichtsabnahme. Das macht, glaube ich, durch das duale Wirkprinzip, was du beschrieben hast, wahrscheinlich auch Sinn, das zu tun. Aber alle Patienten, die einen Gewichtsverlust bemerken, sind wirklich sehr motiviert, das weiterzumachen. Die merken auch, sehen gut tut. Du hast gerade davon gesprochen, der Blutdruck braucht keine Medikation mehr, weil er durch die Gewichtsabnahme sich von selbst kontrolliert. Das sind alles so positive Begleiteffekte, die wieder positiv verstärkend, motivierend wirken. Wir sollten das nutzen für unsere PatientInnen.
Ja. Vielleicht kann jetzt mache ich doch noch einen Abschlusskommentar.
Gerne.
Vielleicht kann man das nochmal ergänzen, weil das ist wichtig. Wenn man diese medikamentöse Gewichtsregulierung verordnet, ist es immer eine Add-on-Therapie zu einer Lebensstiländerung. Das sollte immer verknüpft werden. Ja? Und der Vorteil, also wie man das gut kommunizieren kann, ist, weil die Patienten investieren ja in sich selbst, weil sie es selber bezahlen müssen. Und den maximalen Invest bekommen sie, wenn sie dann auch an ihrer Ernährung arbeiten. Mhm. Ja? Und das Gute ist, dass sie das erste Mal in der Lage sein werden, ihre Ernährung zu ändern, weil sie dieses Hungergefühl und diesen Japper nicht mehr haben unter der Therapie. Und die Spritze bietet sozusagen die Chance, endlich seine Ernährung auch auf den grünen Zweig zu bringen. Und beides zusammen, beide Bausteine zusammen, bringen dann den maximalen Effekt. Deswegen sehen auch die Studien, die gelaufen sind mit diesen Inkretinen zur Gewichtsreduktion, besser aus als die gelaufen sind zur Behandlung des Diabetes. Weil bei der Gewichtsreduktion die Patienten auch ihre Ernährung verändert haben. Und beim Diabetes haben sie es einfach nur für den Diabetes bekommen.
Ja. Vielleicht sollten wir mal Matthias Laudes einladen als Referent hier. Weil wir haben einige Erkrankungen in der Dermatologie, die sehr vom Körpergewicht abhängen. Und bei der atopischen Dermatitis ist es eher seltener aufgrund der Erkrankung. Aber zum Beispiel Hidradenitis suppurativa, die palmoplantare Pustulose. Wir haben die Psoriasis als dominante Krankheit, eben alle gewichtsabhängig. Nicht nur was die Krankheit angeht, aber auch die Wirkung von Medikamenten ist deutlich schlechter bei übergewichtigen Menschen. Und vielleicht sollten wir nochmal das als Motivationsschub nehmen, dass wir diese neuen Medikamente, die es ja jetzt auch oral gibt,
genau.
Dein Oral ist wieder dabei, tatsächlich nochmal zu proklamieren. Wir müssen mal gucken, ob wir das für das nächste Jahr mit auf unser Programm nehmen. Ja, ich danke dir nochmal ganz herzlich für den Vortrag. Ich danke Ihnen für die Fragen. Und Sascha, du stellst nächstes Thema vor und sagst Tschüss.
Heute. Ja, genau. Nach dem Dermaatom ist ja immer vor dem Dermaatom. Am 2. September sehen wir uns wieder, wenn Sie Lust haben, mit dem Thema bullöses Pemphigoid, aktuelle Therapieoption. Kleiner Spoiler, da hat sich gerade was getan, was ich jetzt noch nicht verrate. Und als Gast ist wieder dabei Professor Michael Hert aus Marburg, der uns eben dieses Thema wieder in vortrefflicher Art und Weise wie immer referieren wird. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wieder aktiv Ihre Fragen stellen, sodass wir wieder unseren maximalen Invest bekommen, wenn wir dabei sind.
Wunderbar.
Genau. Und in diesem Sinne einen schönen Sommerabend, wo auch immer Sie in der Republik sind. Und wir sagen wie immer
und tschüss.